Ja, Fortsetzung in unserer Betrachtung zum Galaterbrief. Wir kommen jetzt zum vierten Kapitel. Heute werden wir ein ganzes Kapitel betrachten, lesen und mit einigen kurzen Stichworten möchte ich da einige Akzente setzen. Hier finden wir übrigens jetzt im vierten Kapitel die zentrale Erklärung des Paulus, warum eine Gesetzeserfüllung mit dem Evangelium der Gnade Gottes nichts zu tun hat und warum es sich lohnt, das Evangelium der Freiheit zu bewahren, überhaupt die Freiheit zu bewahren im Glauben. Mit Jesus Christus ist der entscheidende Punkt gekommen, der historische Wendepunkt. Das Gesetz verliert seine Bedeutung, es wird erfüllt in Christus, wir werden das gleich sehen. Die Gnadenzeit beginnt und Gott adoptiert die, die ihm vertrauen, in seine Familie mit hinein. Und wir bekommen ihn, den großen Gott, als Vater. Papi, dürfen wir sogar zu ihm sagen. Und dann sagt Paulus in sentimental seelsorgerlicher Weise den Galatern, Mensch, begreift das doch endlich, dass ihr so einen großen, barmherzigen Gott habt. Und legt alle Gesetzlichkeit ab. Das, was ihr vorher gehabt habt, das braucht ihr alles nicht mehr. Und er ermutigt sie am Ende dann und schmeißt sie raus aus der Gemeinde, die euch verführen, die Falsches lehren, die einfach falsch sind. Zuerst kommt dieser Wendepunkt, nicht im Leben. Durch Jesus Christus kommt dieser historische Wendepunkt. Lesen wir mal die Verse 1 bis 3. Es geht jetzt systematisch durch dieses Kapitel durch. Dort steht, überlegt einmal, schreibt Paulus den Galatern. Solange jemand nicht über sein Erbe verfügen kann, weil er noch nicht volljährig ist, besteht zwischen ihm und einem Besitzlosen kein Unterschied. Obwohl ihm als Erben schon alles gehört. Genauso ging es auch uns. Wie Unmündige waren wir allen Mächten und Zwängen dieser Welt ausgeliefert, wurden wir von ihnen ausgebeutet und unterdrückt. Hier braucht Paulus jetzt ein Bild. Ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal geerbt hat. Hat schon mal jemand geerbt? Also Erbschaften, ich meine so, nicht? Gerne? Einige nicken mit dem Kopf. Ja? Wart ihr damals schon volljährig? Dann hat es euch auch sofort gehört, richtig? Ja. Was ist denn, wenn jetzt jemand stirbt und hinterlässt ein nicht volljähriges Kind? Dann ist dieses Kind de facto zwar der Erbe, aber dieses Kind kann das Erbe nicht in Anspruch nehmen, weil das automatisch wird ein Vormund oder jemand eingesetzt, der das Erbe verwaltet. Und alles muss über den gehen. Der muss das entscheiden. Das Kind kann sagen, ich will 100.000 Euro haben, ich bin jetzt 16 und will mir ein schön Porsche kaufen. Ist ja nett, darf noch gar nicht fahren, aber geht nicht. Funktioniert nicht. Solange der Vormund dem nicht zustimmt. Und genauso ist es im geistlichen Bereich. Durch Christus werden wir Menschen mündig. Das heißt, wir sind nicht mehr unter irgendwelchen Gesetzen oder Bestimmungen. Weil Jesus Christus für mich alles bezahlt und alles getan hat, brauche ich es nicht mehr tun. Jesus hat alles getan. Und er beschenkt mich jetzt mit der Gnade und mit dem, was er für mich getan hat. Und mir wird das zugerechnet. Die Gerechtigkeit Christi wird mir zugerechnet. Gott sieht mich so, als hätte ich nie gesündigt. Weil davor Jesus Christus steht, der für mich alles getan hat. Und das ist das Geschenk, was Gott uns macht. Weil er Christus in uns sieht, gibt er uns schon hier und heute und jetzt das ewige Erbe. Das ewige Erbe heißt ewiges Leben in Gottes Herrlichkeit, was hier auf dieser Erde jetzt schon beginnt. Die Heidenvölker kannten ja das alttestamentliche Gesetz nicht. Und doch lebt jedes Volk nach irgendwelchen Regeln, die irgendjemand aufstellt. Und die galatischen Gemeinden damals waren sogenannte Sklaven der griechischen Götterwelt. Ihr Leben stand in absoluter Abhängigkeit. Sie waren abhängig von dem, was die Menschen sagten. Und Paulus sagt, das könnt ihr alles wegschmeißen. Das könnt ihr alles vergessen. Weil Christus hat euch davon befreit, ihr müsst keine Bestimmung mehr halten. Egal welcher Gott was angeblich gesagt hat und welche Menschen was von euch fordern, vergesst das alles. Ihr seid frei. Abhängigkeiten ist ein Riesenproblem. Wir haben heute keine griechische Götterkult mehr und sowas. Das gibt es zwar noch, aber nicht in Deutschland. Aber auch Menschen in Deutschland leben heute in totalen Abhängigkeiten. Ganz, ganz viele. Ich rede hier jetzt nicht von Suchtproblematiken, das sicherlich auch. aber alleine in der Abhängigkeit des Materialismus. Und viele Menschen machen sich total abhängig davon und sind unfrei. Und Gott sagt, macht euch nicht abhängig von Menschen, macht euch nicht abhängig von Geld, macht euch nicht abhängig von Suchtproblematik, macht euch nicht abhängig von XY oder irgendwelchen Religionen. Schiebt das alles beiseite, bekommt den Blick frei für Christus, der euch in alle Freiheit führen möchte. Das ist der Ausweg, das ist der Wendepunkt, das Erlösungswerk Jesu Christi. Und dann lesen wir weiter. Denn als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter dem Gesetz getan. Er sollte uns befreien, die wir Gefangene des Gesetzes waren, damit Gott uns als seine Kinder annehmen konnte. Gott sendet seinen Sohn, und hier ist dieser markante Wendepunkt, damit wir frei werden können als Menschen. Vier Dinge werden hier übrigens ganz interessant ausgedrückt. Erstmal hat Gott einen Zeitplan. Viele prophetische Aussagen des Alten Testamentes hatten ja darauf hingewiesen, irgendwann einmal kommt der Erlöser, irgendwann passiert mal was. Und jetzt ist dieser Zeitpunkt da. Gott hat diesen Zeitpunkt gewählt, als im Prinzip die ganze Umwelt drumherum durcheinander war. Das Gesetz, alttestamentliche Gesetz, wollte keiner mehr haben eigentlich. Es war, das Judentum war geistig, moralisch am Ende. Längst haben Talmud und Midrasch den Juden diktiert, wie sie zu leben haben. Man fragte gar nicht mehr nach Gott. Und der Messias war zwar immer noch in der Sehnsucht da, aber eigentlich interessierte das auch keinen mehr. Dann gab es damals die sogenannte Pax Romana. Das heißt, es war in dem gesamten Römischen Reich unter der Zeit des Kaisers Augustus eine wirtschaftliche und politische Blütezeit. Das ganze Reich war befriedet, sodass sich das Evangelium auch relativ schnell ausbreiten konnte. Und auch politisch gesehen gab es eine Zentralregierung in Rom, verbunden mit einem riesigen Straßennetz, damals immerhin 80.000 Kilometer lang. Und diese 80.000 Kilometer waren befestigte Straßen. Man konnte da relativ sicher und geschützt reisen. Dann war die gesamte geistliche Welt in der damaligen Welt war so runter, so moralisch auch bankrott, dass die Menschen sich total danach sehnten, dass was Neues aufbricht. Und es gab eine gemeinsame Umgangssprache, das sogenannte Koine-Griechisch. Es war bestens vorbereitet, dass der Messias jetzt kommen konnte, Jesus Christus kommt, und dass das Evangelium innerhalb von noch nicht mal 30, 40 Jahren nach Jesu Tod ganz rasend schnell ausbreiten konnte. Wir haben ja heute eine ähnliche Situation, nicht? Auch wir sind moralisch eigentlich am Ende in unserem Land. Was heute alles geht oder auch nicht geht, ist fast abenteuerlich. Und ich wünsche mir manchmal, das ist auch mein Gebet, dass Gott uns eine ganz neue geistliche Sehnsucht schenkt, dass wir auch diese Sehnsucht bekommen nach Werten, die verlässlich sind und die wirklich auch tragfähig sind, dass Menschen ganz neu danach suchen und wir Christen dann auch entsprechende Antworten geben können. Und mitten hinein in diese Situation sendet Gott an Jesus Christus, er wird Mensch. Jesus Christus ist ganz Mensch und ganz Gott. Auch wenn hier nicht direkt von der Jungfrauengeburt steht, so ist das für mich ein ganz wesentliches biblisches Dogma auch. Denn Gott ist der Vater und Maria ist die Mutter. Damit ist Gott ganz Gott in Jesus Christus, aber eben auch ganz Mensch. Und eines der ersten großen Kirchendogmen war ja, er war Gott, als wenn er nur Gott wäre. Und Jesus war ganz Mensch, als wenn er nur Mensch gewesen wäre. Und verbindet beide Persönlichkeiten zu einer untrennbaren Einheit. Und dann musste Jesus unter dem Gesetz leben. Er war derjenige, der keinen einzigen Fehler machen durfte. Hätte Jesus gegen das Gesetz verstoßen, dann hätte er gesündigt. Und ein Sünder kann kein Erlösungswerk vollbringen. Das heißt, Jesus hat peinlich genau alle Bestimmungen eingehalten. Das meint ihr, wie schwer das war? Er hat einen kleinen Vorteil gehabt, er war sündlos. Das war der Vorteil. Aber es war für ihn als Mensch sicherlich nicht leicht, das alles genau einzuhalten und nicht zu sündigen. Er hat es für uns getan aus Liebe. Warum? Vers 5. Er sollte uns befreien, da ist es. Er sollte uns befreien, die wir Gefangene des Gesetzes waren, damit Gott uns als seine Kinder annehmen konnte. Ja? Tod, Auferstehung, für uns hat er das getan. Und auch das finde ich wieder so wertvoll und so wichtig. Wir werden hier gleich noch das Abendmahl zusammen feiern, wo wir an Tod und Auferstehung Jesu Christi denken. Er hat das für mich, für uns ganz persönlich getan, damit wir befreit leben können. Und dann kommt diese schöne Aussage dazu: Weil ihr nun seine Kinder seid, schenkt Gott euch seinen Heiligen Geist. Denselben Geist, den auch der Sohn hat. Deshalb dürft ihr jetzt im Gebet zu Gott sagen, lieber Vater, oder andere übersetzen, Abba, oder sagen, Papi. Das ist so persönlich, der allmächtige, ewige, heilige Gott kommt uns so nahe, dass wir dazu Papi sagen dürfen. Ich weiß nicht, ob uns das bewusst ist, was das bedeutet. Nun weiß ich auch, dass manch einer von euch vielleicht keine guten Eltern gehabt hat oder keinen guten Vater gehabt hat. Dann kann ich das noch andersweise verstehen, dass man sagt, ich habe es nicht so mit dem Vater. Aber ich zum Beispiel habe einen richtig tollen Vater gehabt. Einen richtig tollen Vater, auch eine tolle Mutter, tolle Kindheit sowieso. Und ich bin total dankbar und ich kann damit mit dem Begriff Vater was anfangen. Für mich ist das etwas ganz, ganz Persönliches. Etwas ganz, ganz Persönliches. Ja? Und ich bin im Prinzip Gottes Sohn, wenn ich Vater zu ihm sagen darf. Und bin damit, wie Jesus hier Christus ja auch eine Sohnestellung hat. Obwohl Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist ja eine untrennbare Einheit bilden. Aber ich bin so eng mit Gott, dass ich ein Sohn sein kann. Für mich ist es eine unglaublich tolle Aussage. Was ist das für eine Befreiung? Was ist das für eine Befreiung? Das höchste Wesen, was es überhaupt in diesem Kosmos gibt. Der allmächtige, allgegenwärtige, allwissende Gott ist mein Vater. Wow. Und darum, Vers 7, seid ihr nicht länger Gefangene des Gesetzes, sondern Kinder Gottes. Und als Kinder Gottes seid ihr auch seine Erben, denen alles gehört, was Gott versprochen hat. Dieser Himmel und diese Erde werden irgendwann vergehen. Das ist Schrott hier. So wunderschön wie diese Erde ist. Aber sie unterliegt eben der Vergänglichkeit durch den Sündenfall und Gott wird das irgendwann vernichten. Wir werden keinen Goldbarren und keinen Mercedes und kein Haus mit in die Ewigkeit nehmen. Alles weg, irgendwann mal. Auch nicht die DDR-Nostalgie. Alles weg. Ja? Alles weg, tut mir leid. Und Gott macht uns was völlig Neues. Einen neuen Himmel und eine neue Erde in einer unglaublichen Schönheit. Und damit beschenkt er uns. Wie das im Einzelnen aussieht, haben wir nur ganz wenige Aussagen in der Bibel. Aber die wenigen reichen auf, um zu sagen, ey, das wird so richtig cool und gigantisch. Und auf dieser neuen Erde und diesem neuen Himmel dürfen wir sündenfrei mit Gott und mit einer Gemeinschaft leben ohne Sünde. Wow, das wird richtig was Schönes. Das ist das, was Gott uns versprochen hat. Und darum kann ich Menschen beerdigen, ja, in dem Wissen, diese Menschen, wenn sie Gott persönlich kennen, sind bei ihm und haben es jetzt viel, viel besser als das, was hier auf Erden ist. Was ist das für ein Trost, den wir haben? Was für eine Zuversicht haben wir? Was für eine Hoffnung haben wir? Ist das nicht toll? Wir sind Kinder Gottes. Und weil das so ist, sollen wir alle Gesetzlichkeit ablegen. Das sagt er jetzt den galatischen Gemeinden. Alles, was in irgendeiner Weise euch in Abhängigkeiten bringt, in Götzendienst oder wie immer sich das nennt, legt es ab. Er schreibt weiter, als ihr von Gott noch nichts wusstet, habt ihr zu den Göttern gebetet und ihnen gedient, die in Wirklichkeit nichts anderes als von Menschen geschaffene Götzen sind. Nachdem ihr nun aber Gott kennt, genauer gesagt, nachdem Gott euch kennt, wie ist es da möglich, dass ihr euch zu diesen armseligen, kümmerlichen Vorstellungen wieder zugewandt habt, ja so sklavisch danach lebt? Oder warum sonst legt ihr so großen Wert auf die Einhaltung bestimmter Tage, Monate, Feste und Jahre? Ich habe hier so ein Timer habe ich hier. Ich sage jetzt nicht, welcher Name da drauf steht, weil das wird auch aufgenommen, ist auch nicht wichtig. So, ich stelle mir den hier jetzt mal hin. Das ist jetzt mein Götze. Jetzt falle ich vor dem nieder. Timer, hilf mir, ich habe ein Problem. Timer, hilf mir. Oh, er hilft mir irgendwie nicht. Ah, ich muss mich einritzen. Ich muss mich ritzen. Moment. Messer, ritzen. Timer, hilf mir. Timer, hilf mir. Versteht ihr? Wir lachen über sowas. Wir lachen über sowas. Aber jetzt schnitzen die sich tolle Götzenbilder, die ganz edel geschmückt sind mit Gold und was weiß ich oder fetten Bauch haben oder wie auch immer, völlig egal. Und die Leute fallen vor sowas nieder, beten an. Und Paulus sagt, ey, seid ihr bekloppt? Was soll das? Das sind von Menschen gemachte Götzen. Die können euch nicht helfen. Ich erkläre jetzt nicht, dass auch satanische Macht sehr wohl etwas bewirken kann. Auf der anderen Seite, ja, das erkläre ich jetzt nicht dazu. Können wir nachher in Ruhe für den, der es interessiert, nochmal in Ruhe drüber sprechen. Aber es ist Fakt, dass die nicht helfen können. Und ihr habt erlebt, wie Gott ist. Ihr habt Wunder erlebt. Ihr habt Jesus persönlich erlebt. Und ihr wollt jetzt wieder irgendeinen Typen da anbeten, der bei euch in der Ecke auf dem Sofa steht? Wie albern, bitteschön, seid ihr denn? Ja? Und er sagt dann, wenn das wirklich so ist, muss ich da nicht befürchten, dass meine ganze Arbeit bei euch sinnlos gewesen ist? Ja, er hat auch Sorge. Ich beobachte immer wieder Christen mit großer Sorge, die einmal erlebt haben, wer Gott ist, die Jesus Christus persönlich kennengelernt haben, die Wunder mit Gott erlebt haben. Und 2, 3, 5 Jahre später, Jubs weg vom Fenster. Auch war alles nicht so wichtig. Ich lebe wieder so, wie es vorher war. Ich mache mir wieder Stress im Leben. Ich genieße es, dass ich nach dem Reichtum jagen darf. Und werden völlig unfrei. Dann war das alles vergeblich. Und Paulus hatte diese Sorge. Ist das alles vergeblich, was ich bei euch getan habe? Und dann wirbt er nochmal um sie und sagt, liebe Brüder, ich bitte euch, folgt doch meinem Beispiel. Und erwartet nicht eure Rettung vom Gesetz des Mose. Als ich zum ersten Mal bei euch war, habe ich mich ja auch nach euch gerichtet und nicht erwartet, dass ihr nach dem Gesetz lebt. Ihr habt mich nie gekränkt und werdet mich doch auch jetzt nicht kränken. Ihr erinnert euch doch sicherlich daran, dass ich das erste Mal bei euch war und euch das Evangelium verkündigte. Damals wurde ich krank und konnte nicht weiterreisen. Und obwohl meine Krankheit für euch nicht leicht zu ertragen war, habt ihr mich weder verachtet noch abgewiesen. Im Gegenteil, ihr habt mich wie an den Engel Gottes aufgenommen. Ja, wie Jesus Christus selbst. Wie glücklich und dankbar wart ihr doch damals. Und heute, ich bin sicher, zu der Zeit hättet ihr sogar eure Augen für mich ausgerissen. Hier ist ein kleiner Hinweis, hatte er ein Augenleiden, wir wissen es nicht ganz genau. Aber der ehemalige Pharisäer und Jude hat das Judentum total abgelegt und ist zum lebendigen Glauben gekommen. Und genau das hat er den galatischen Christen erklärt. Ihr wart in euren heidnischen Strukturen, legt sie ab, wie ich meine jüdische Kulturenstruktur abgelegt habe. Und lebt befreit mit Jesus. Und sie haben gute Glaubenserfahrungen gemacht. Und es lief richtig gut, bis irgend so Leute kamen, die eben sie von diesem Weg abgebracht haben. Und dann kommt dieser Kampf, er gibt nicht auf, der Paulus. Weshalb? Nun seht ihr jetzt einen Feind in mir. Etwa weil ich euch die Wahrheit sage? Vielleicht liegt es ja an den Leuten, die euch im Moment so umwerben. Doch sie meinen es nicht ehrlich mit euch. Sie wollen nur erreichen, dass ihr euch von mir abwendet und ihnen folgt. Nun habe ich gar nichts dagegen, wenn ihr andere zum Vorbild nimmt. Allerdings müssen es gute Vorbilder sein. Wie gern wäre ich euer Vorbild, auch wenn ich nicht bei euch bin. Die Wahrheit hat er hier rausgearbeitet. Ihr habt euch verführen lassen von irgendwelchen Irrlehrern und manches, das ist der neue Messias. Und da muss eine Gemeinde ganz gewaltig aufpassen. Prüfet alles und das Beste behaltet, sagt die Bibel. Dass wir immer in der Mitte Jesus Christus bleiben. Die Mitte ist Jesus Christus, meines Lebens und meines Glaubens. Und von dort her denke ich und von dort her lebe ich. Und wir legen die Gesetze erstmal beiseite, weil Christus uns alles sagt, wie Leben funktioniert und weil Christus uns klar durch den Heiligen Geist auch die Impulse setzt, was richtig und was falsch ist. Und ich muss nur zuhören. Ich lese meine Bibel, ich muss nur zuhören, was er mir sagt. Und dann bin ich immer auf der sicheren Seite. Und das sagt Paulus ihnen. Die Motive, die die anderen haben, ist Macht über Menschen auszuüben. Und immer, wo Menschen über andere Macht ausüben wollen, geht es in die Irre. Immer. Weil wir binden Menschen nicht bei Menschen an, sondern wir binden Menschen bei Jesus an. Und immer, wo das nicht geschieht, wo Menschen Macht ausüben über Menschen, ist es kritisch. Und seid sehr, sehr vorsichtig, wenn Menschen von euch was erwarten oder fordern oder Macht ausüben oder euch unter Druck setzen. Seid sehr kritisch und sehr wachsam und lasst das nicht zu. Lasst das nicht zu, sagt Paulus. Na? Ganz wichtig. Und dann der nächste Gedanken. Christus soll in euch Gestalt annehmen und das Leben und das Wesen eines Gläubigen prägen. Euretwegen, meine lieben Kinder, leide ich nochmals all diese Schmerzen und Ängste, wie eine Mutter bei ihrer Geburt ihres Kindes auszustehen hat. wenn man doch endlich an euch erkennen könnte, dass Christus euer Herr ist und euer Leben bestimmt, könnte ich doch nur bei euch sein und mit meinen Worten euer Herz erreichen, denn ich weiß mir keinen anderen Rat mehr. Ja, und das ist so meine große, große, große Bitte und auch mein Anliegen im Dienst auch als Gemeindepastor. Lasst Christus in eurem Herzen groß werden. Alles andere kommt dann von alleine. Wir leben nicht mit Konzepten, wir bauen Gemeinde nicht mit Konzepten. Wir bauen Gemeinde mit einem großen Herzen für Jesus. Und dann macht er auch richtig was. Konzepte können eine Hilfe sein, ich bin nicht dagegen. Aber wir gucken ja auch, in der FEG sind wir dazu geneigt. Wir gucken immer zu den großen Gemeinden, wie immer sie heißen mögen, haben jetzt in der Glaubenskonferenz ja wieder große Gemeinden gehabt. Und dann ist man schnell geneigt zu sagen, oh, das will ich auch, so muss das laufen. Aber das ist der falsche Ansatz. Wir dürfen kapieren, was die machen, aber niemals kopieren. Und das Entscheidende ist das große Herz für Jesus. Und das fordert Paulus hier ein. Dass Christus in unserem Herzen Gestalt annimmt und wächst. Das ist das Entscheidende und nichts anderes. Alles andere kommt von ganz alleine, weil der Heilige Geist das in uns wirkt. Es appelliert an meinen Willen. Wenn ich nicht will, dann passiert natürlich auch nichts. Aber wenn ich will, passiert was. Wir werden die Wunder Gottes erleben. Und dann die große Aufforderung, jetzt schmeißt diese Irrlehrer auch raus aus eurer Gemeinde. Schmeißt sie raus. Es kommen nochmal ein paar 10 lange Verse, ich lese sie uns nochmal vor. Ihr wollt also nach dem Gesetz leben. Wisst ihr denn eigentlich, was im Gesetz steht? Altes Testament ist hier gemeint. Dort heißt es, dass Abraham 2 Söhne hatte. Einen von der Sklavin Hagar und einen von seiner Frau Sarah, die als Freie geboren war. Der Sohn der Sklavin wurde geboren, weil Abraham endlich einen Sohn haben wollte. Der Sohn der Freien dagegen, weil Gott ihn verheißen hat. Am Beispiel dieser beiden Frauen will uns Gott zeigen, wie verschieden die beiden Bündnisse sind, die er mit den Menschen geschlossen hat. Den einen Bund schloss Gott auf dem Berge Sinai mit dem Volk Israel, als er durch Mose das Gesetz gab. Dieses Gesetz aber knechtet uns und bringt nur Sklaven hervor wie Hagar. Hagar ist übrigens der arabische Name für den Berg Sinai. Er entspricht dem Jerusalem unserer Zeit, den Juden, die am Gesetz festhalten, aber nie frei werden, weil sie nicht an Christus glauben wollen. Die andere Frau aber, von der wir abstammen, ist frei. Sie weist auf das neue Jerusalem im Himmel hin, auf den neuen Bund, den Gott mit uns durch Jesus Christus geschlossen hat. Davon spricht schon der Prophet Jesaja. Sei fröhlich, du Unfruchtbare, auch wenn du nie ein Kind geboren hast. Juble und jauchze, du Kinderlose, denn du, die du alleine bist, wirst mehr Kinder haben als die Frau, die einen Mann hat. So steht ihr, liebe Brüder, nicht länger unter dem Gesetz, weil euch wie Isaak Gottes Verheißung gilt. Allerdings verfolgte schon damals der Sohn der Sklavin, der geboren wurde, weil Menschen es so wollten, den Sohn der Freien, der geboren wurde, weil Gott es so wollte. Genauso ist es auch noch heute. Was sagt die Schrift dazu? Verstoße die Sklavin mit ihrem Sohn. Denn nicht er, der Sohn der Freien, soll dein Erbe sein. Wir aber, meine lieben Brüder, sind nicht die Kinder der Sklavin. Wir sind Kinder der Freien und nicht dem Gesetz verpflichtet, denn durch Jesus Christus sind wir davon befreit worden. Hintergrund der Geschichte: Abraham war 75 Jahre alt, als Gott die Verheißung bekam, du wirst Nachkommen haben. 75 Jahre. 10 Jahre später waren immer noch keine Kinder da. Abraham war 85. Und Sarah ist mittlerweile unfruchtbar geworden. Die Menschen wurden damals deutlich älter und auch viel länger waren sie fruchtbar. Insofern, aber sie war wirklich mit dem hohen Alter von 85 unfruchtbar geworden. Und sie überredete Abraham nun, helf mal Gott ein bisschen nach. Rechtlich war das nämlich so, ihre Magd, Hagar, wenn die ein Kind bekam, war es rechtlich gesehen der Sohn Abrahams. Also, nachgeholfen, Ismael wäre der erste Sohn, der geboren wird. Aber er ist nicht der verheißene Sohn, weil er durch Nachhelfen oder durch Abrahams Werke entstanden ist. Und Gott sagt das Abraham sehr deutlich, dass der verheißene Sohn Isaak ist. Weitere 15 Jahre muss Abraham warten. Er ist nun 100 Jahre alt und Gott belohnt sein Warten. Beide sind inzwischen unfruchtbar und doch beschenkt Gott sie mit einem Sohn. Ein Gnadengeschenk. Isaak wird geboren und Ismael, ja schon 15 Jahre alt, ist voller Hass gegenüber Isaak und richtig Stress in der Familie gibt es. Und Gott fordert Abraham nun auf, Ismael zu verstoßen, damit nur Isaak der Erbe ist. Isaak wurde so zum Stammvater der Juden, Ismael hingegen zum Stammvater der Araber. Bis heute keine gute Beziehung zwischen Juden und Arabern. Dieser bildhafte Vergleich zwischen Gesetz und Gnade zeigt, Hagar und Ismael stehen für Gesetzlichkeit und Menschenwerke und Sarah und Isaak stehen für Gnade und Freiheit, eben für Gottes Handeln. Das Bild Nummer 1, Abraham, Sarah, Isaak, eine Familie nach der Verheißung Gottes und sie sind frei. Das zweite Bild, Abraham, Hagar, Ismael, eine Familie nach dem Willen eines Menschen, Folge, Abhängigkeit, Knechtschaft, Vertreibung, Flucht. Paulus Forderung an die Galater, so wie Hagar und Ismael hinausgestoßen werden mussten, handelt bitte auch mit den Irrlehrern. Werft sie hinaus, die euch knechten. Die zwei Frauen stehen für zwei Bünde. Sarah für den neuen Bund, gestiftet aus der Gnade Gottes. Hagar für den Sinai-Bund, den Bund des Gesetzes. Und die Symbolik ist hier folgende. Der Wille des Menschen, selbst zu handeln, scheitert. Gott akzeptiert das nicht. Gott akzeptiert Ismael nicht als rechtmäßigen Erben. Und dort, wo wir das tun, was Gott möchte, geschieht Gnade und geschieht Leben. Das Gnadengeschenk des leiblichen Sohnes, der hier letztendlich auch in die messianische Linie hineinkommt. Ja? Keine eigenen Werke, sondern Gnade. Und das ist das Prinzip, was Paulus hier den Galatern sagt. Vergesst bitte nicht, dass ihr unter der Gnade Gottes steht. Liebe Gemeinde, wir haben 4 lange Kapitel im Galaterbrief den Wert der wahren christlichen Freiheit betrachtet im Kontext, warum sollen wir Gesetzlichkeit von uns weisen. Und ich möchte euch bitten, dieses wertvolle Geschenk der christlichen Freiheit, die Christus durch uns für uns erworben hat, lasst sie euch von keinem wegnehmen. Von niemandem. Weder von einem selbsternannten Messias noch von irgendeinem klugen Theologen. Lasst euch nicht in irgendwelche frommen Ecken drücken oder von irgendwelchen Irrlehrern Gesetzlichkeit auferlegen. Wir sind durch das Erlösungswerk Jesu Christi befreit worden davon und dürfen jetzt als Kinder Gottes leben. Wie das praktisch gelingt, das beschreibt uns Paulus in den Kapiteln 5 und 6 des Galaterbriefes. Fortsetzung folgt. Amen.